Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stress neu denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress neu denken. Mein heutiger Gast im Podcast ist ein ganz besonderer Gast. Er war Fußballprofi, war Torwart beim VfB Stuttgart, bei Valencia, bei Hoffenheim, bei Sporting Lissabon, auf Schalke, bei Eintracht Frankfurt, war Torwart des Jahres 2004, Teil des Sommermärchens 2006, deutscher Meister mit dem VfB im Pokalfinal damals noch gewesen, war spanischer Pokalsieger 2008, hält immer noch den Rekord in der Bundesliga von 884 Minuten ohne Gegentor, den er damals Oliver Kahn quasi weggeschnappt hat. Also wahnsinnige Karriere hinter sich. Und ich freue mich, dass sich Timo Zeit genommen hat, Timo Hildebrand, mit mir über seinen Umgang mit Stress zu sprechen. Timo war für mich einer der Personen, die ich unbedingt für diesen Podcast gewinnen wollte, gleich zu Beginn. Und es hat funktioniert, dass er zugesagt hat, ich konnte ihn überzeugen, hier Teil dieses Projekts zu werden. Ja, wir reden bei ihm im Büro ganz locker über den Sport, über Privates, über wie sich alles vermischt, wann der Stress am größten war, vor, nach, während dem Spiel, in der Zeit bei Stuttgart oder dann auf Schalke oder in der deutschen Nationalmannschaft. Wir greifen die Themen raus, die auch mal nicht so angenehm vielleicht sind und wie er es geschafft hat, da auch wieder rauszukommen, wie er es geschafft hat, aus einer vereinslosen Zeit in die Champions League zurückzukommen und dort wieder Höchstleistungen zu bringen. Wir reden über die Brüche im Leben und wie er es geschafft hat, dort immer wieder aufzustehen und sich mental quasi da weiterzuentwickeln. Bevor ich jetzt hier weiterrede, zwei, drei Bitten. Wenn es euch gefällt, gebt mir eine Rückmeldung auf Instagram per Mail. Ich freue mich, mit euch in Austausch zu kommen. Und folgt dem Podcast bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr seid. Das ist das erste Interview mit wirklich einer bekannten Persönlichkeit. Es werden noch viele andere Folgen hier in diesem Projekt, nenne ich es mal, da was ganz Großes vor. Ja, folgt einfach, bewertet den Podcast bei Apple mit 5 Sternen, wäre eine mega Hilfe für mich. Und jetzt bin ich still. Ich wünsche euch einfach super viel Spaß mit dem Podcast-Interview mit Timo Hildebrand. Sehr schön. Ja, Timo, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein kann, dass du dir Zeit nimmst für meinen Podcast. Und wir jetzt hier einfach mal locker über deine Karriere sprechen und deinen Umgang mit Stress.
Gerne.
Cool.
Spannend.
Ja, freut mich. Also ich habe eine Frage, die stelle ich jedem zu Anfang. Jetzt haben wir heute hier 10 Uhr morgens, aber hattest du heute schon Stress?
Heute Morgen tatsächlich noch nicht, ne? Ich habe gut geschlafen. Ich teste gerade neue Matratzen.
Okay.
Weil ich ein bisschen empfindlich bin mit Schlaf oder ich hatte lange im Bett und musste das jetzt wechseln, weil ich ja schon zweimal jetzt an der Hüfte arthroskopiert wurde und so und bin gerade am Testen. Aber heute Morgen hatte ich tatsächlich noch keinen Stress.
Das hört sich gut an.
Guter Schlaf ist auf jeden Fall sehr hilfreich bei Stress.
Absolut, ja, wenn der passt. Wir hatten für den Vorgespräch schon ganz kurz gesprochen, welcher Tag heute ist. Ne? 26.11. Ich habe es gestern Abend bei der Vorbereitung mir nochmal aufgeschrieben. 26.11. der Termin und bei dir ein bisschen nachgeschaut. Was war am 26.11.? Ist das irgendein Tag für dich, der was Besonderes in deinem Leben war?
Ich muss ehrlich sagen, du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Heute, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, aber es ist tatsächlich jetzt schon 20 Jahre her, mein Bundesliga-Debüt. Und war mir wirklich nicht bewusst. Und da das schon 20 Jahre her ist, merkt man mal, wie alt man geworden ist und was man alles schon durchgemacht hat oder wie die Zeit verflogen ist. Und habe auf jeden Fall schöne Erinnerungen an das Spiel, an den Tag, weil es auch relativ plötzlich kam. Unser Stammtorwart damals, der Franz Wohlfahrt, ist über Nacht krank geworden und dann hatte ich nicht mehr lange Zeit zu überlegen. Oder mir viele Gedanken zu machen, was dann alles passiert und bin dann praktisch ins kalte Wasser geworfen und ich glaube, die Jungs haben sich extra angestrengt, weil hinten ein kleiner Junge drin stand und haben eigentlich alles vom Tor weggehalten, wie es um uns ging.
Ja, das Spiel ging, ich habe nachgeschaut, 2-0 für den VfB aus. Aber wie war das für dich, da so ins kalte Wasser zu geworfen zu werden?
Eigentlich gut. Also für mich war so immer generell die Zeit vorm Spiel immer die schlimmste, auch danach. weil man sich immer tausend Gedanken macht, was kann da alles passieren oder wie liefen die Spiele vorher ab. Aber damals war es so eine stetige Entwicklung. Ich war jetzt Nummer 3, dann Nummer 2 und habe gut trainiert und habe mich eigentlich gut gefühlt. Und konnten eigentlich, wie gesagt, vor dem Spiel jetzt nicht so viel Stress machen, obwohl man natürlich irgendwie schon die Stunden davor dann aufgeregt ist. Aber die Zeit vorher, wie gesagt, war für mich eher stressiger als die Zeit auf dem Platz. Weil auf dem Platz macht man das, was man eigentlich gerne macht, wo man die Leidenschaft hat und auch weiß, was man machen muss, um einfach gut zu sein, meistens zumindest. Und deswegen war dann die Aufregung auf dem Platz dann verflogen.
Das ist super spannend, weil im Podcast geht es ja darum, eben, wie kann man mit Stress umgehen. Du bist als Leistungssportler, wir steigen da jetzt direkt mal ein. Du sagst, der Stress davor, der war eher... was hat er mit dir gemacht? Also beschreib mal ein bisschen den Stress vor dem Spiel.
Ja, wie gesagt, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Und vor so einer Kulisse dann zu spielen, es hängt ja dann auch im Grunde schon viel von ab, wie geht die Entwicklung weiter in der Karriere, obwohl einem das nicht so bewusst ist in dem Moment. Aber natürlich muss man funktionieren. Und das kann schon sehr viel Hemmung auch hervorrufen, letztendlich. Aber ich habe versucht, klar, man versucht irgendwie cool zu bleiben, dann den Zeitpunkt X praktisch anzufixieren, dann wann es endlich losgeht mit dem Anpfiff vom Spiel. Oder man versucht auch so Rituale irgendwann mal einzuführen, damit man so einfach so einen Leitfaden hat für den Spieltag, sage ich auch mal. Und man wächst halt so langsam mit der Aufgabe mit rein. Aber klar, ich glaube, wenn was neu ist und auch gerade so eine Drucksituation herrscht, muss man erstmal lernen, damit umzugehen.
Hast du Hilfe gehabt damals? War das ein Teil deiner Ausbildung, auch in der Jugend?
Nee, überhaupt gar nicht. Also das ist jetzt, ich glaube, es gibt immer mehr.
Ja.
Wird wahrscheinlich immer noch vernachlässigt, die Psyche, gerade im Fußball. Viele Einzelsportler machen das ja schon, gerade das mentale Training. Aber ich glaube, im Fußball ist es immer noch stiefmütterlich behandelt und damals gab es sowas überhaupt noch gar nicht.
Da können wir noch mal kurz in deine Jugendzeit auch einsteigen. Also bist in Worms geboren, hast dann in der Gegend auch angefangen zu spielen. Ne?
Genau, kleines Dorf in Hof am Ried, auch andere Rheinseite, also ganz südlich von Hessen und war da eigentlich bis 16, was heute auch wahrscheinlich nicht mehr so geht. Bin dann ins Jugend in der Nacht nach Stuttgart gekommen, praktisch auch alleine mein Ding gemacht mit anderen Spielern zusammen und klar viel Blödsinn gemacht im Jugendhaus. Wir hatten eine Familie unten, die hat uns für uns gekocht, aber sonst haben wir eigentlich relativ oft auf uns alleine gestellt. Ich wollte Abi machen, habe nach einem Jahr aufgehört, ja, am Wissenschaftsgymnasium Stuttgart-Ost und habe dann aber noch eine Ausbildung gemacht beim Feinkostböhmen damals noch in Wangen. Und habe die abgeschlossen und dann war ich eigentlich Vollblutfußballer sozusagen. Also es hat eigentlich relativ ohne große Umwege funktioniert. Über die Amateure beim VfB dann halt an Profikader geschnuppert und klar braucht man dann auch einen Trainer, der auf einen setzt, weil die meisten rutschen halt einfach so durch aus der Jugend, gehen dann irgendwelche Umwege über zweite, dritte Liga. Bei mir hat das eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja, das sah schon ziemlich, straight alles aus. Wie du auch dann in die Profimannschaft reingekommen bist. In dieser Phase Stress, Leichtigkeit, wie war das? Ist so, wir reden ja oft vom Flow. Ne? Wenn du im Flow bist, dann laufen die Sachen irgendwie, da fliegen die einem zu.
Hast du gesagt? Mein erstes Jahr war, also ich habe so langsam angefangen, auch gerade in der Debütsaison habe ich so 5-6 Spiele gemacht. Der Trainer damals, Ralf Rangnick, hat mich am Schluss der Saison praktisch getestet, weil Franz Wolfgang sein Vertrag ausgelaufen ist. Und klar, was machen wir jetzt mal in der Saison? Geben wir dem Jungen eine Chance oder holen wir eine etablierte Nummer 1? Und ich bin praktisch der Aufgabe so reingewachsen oder wurde praktisch getestet für die neue Saison. Es hat funktioniert, ich habe gut gespielt und so wurde keine neue Nummer 1 geholt. Und dann die erste richtige Saison war direkt richtig Stress. Wir haben gegen Abschied gespielt. Dann kam Felix Magath, mein erster Trainingswechsel. Richtig Angst gab vor ihm, weil Feuerwehrmann und harter Hund, also es war echt keine einfache Zeit. Er hat es auch gespürt, mir vor dem ersten Spiel, hat er mich ins Hotelzimmer kommen lassen. Also wir sind donnerstags haben wir in Celta Vigo sind wir ausgeschieden, UEFA Cup, und sonntags haben wir in Bochum gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, der Junge hat ein bisschen Muffensausen.
Okay.
Und das war mein erster Trainerwechsel damals und irgendwie Ja, die Vorurteile über Felix Macker damals haben sich halt auch bewahrheitet. Es war nicht ganz einfach, aber letztendlich hat er mich auch so immer mal wieder getestet, wie ich denn damit umgehe. Und ja, es war nicht ganz einfach, auf jeden Fall das erste Jahr.
Du warst aber Nummer 1, oder? Zu der Zeit.
Ich war Nummer 1, ja.
Und du sagtest gerade, der Hotelzimmer, ne, hat mit dir mal gesprochen.
Mhm. Ich habe schon später überlegt, verkraftet es der Junge okay. oder nicht. Trainerwechsel und auch ihn als Person. Also es war echt nicht einfach als Spieler. Also es hat auch viele konnten damit überhaupt nicht umgehen. Und da muss man erstmal mit klarkommen, auch als junger Spieler. Also heutzutage, wenn du 20 bist, hast du irgendwie schon 100 Bundesligaspiele. Mhm. Aber damals war es echt eine Ausnahme. Mhm. Und da war eine Entwicklung einfach erst später. Und ja, mir hat das schon was ausgemacht, auf jeden Fall.
Wie bist du dann vor solchen Spielen abends ins Bett, bist du nachts aufgemacht, lagst dann irgendwie wach rum? Also so kenne ich es aus meiner Phase und von anderen Leuten, denen ich spreche, dass sie dann nachts aufwachen, wenn sie Drucksituationen haben und wissen nicht, wie rumliegen, ne? Was hast du gemacht, wenn du merkst, da, oh, da kommt der neue Trainer, Druck? Was war dann dein Geheimrezept?
Also es hat kein Rezept.
Okay.
Wie du sagst, so kein Geheimrezept. Ich glaube, dass vieles so charakterabhängig ist. Mhm. Wenn man jetzt auch keine mentale, keinen Unterstützer hat oder auch keinen Profi, der einem da hilft, was ich heutzutage überhaupt gar nicht mehr verwerflich finde. Mhm. Weil früher war das ja schon so, okay, der lässt sich irgendwie von außen helfen und kommt irgendwie nicht klar. Und ich glaube, das wäre auch damals vielleicht so ein bisschen hinderlich gewesen. Wenn man sagt, man lässt sich irgendwie auch mental betreuen. Mhm. Ich glaube, damals war die Gesellschaft generell oder auch im Sport noch nicht so weit. Und ich glaube, das ist einfach so von jedem seinen Charakter. Die einen können mit umgehen und schaffen das irgendwie, diesen Druck zu bewältigen. Mhm. Du hast vorher auch im Vorgespräch Sebastian Deißler angesprochen. Mhm. Irgendwann wird für manche der Druck zu groß, steigen aus. Ja. Also das ist, glaube ich, so, wie man selbst auch gefestigt ist. Mhm. Und dann damit umgeht.
Ist dann das, was Felix Magath oder auch andere Trainer machen, gar nicht beim Felix Magath zu bleiben, aber ist dann die Fähigkeit, Profisportler zu werden, ist das die Physis? Dann bist du wirklich groß, jetzt als Torwart stark. Ist das dein taktisches Verständnis? Oder ist es die mentale Fähigkeit, die du brauchst, um in diesem Umfeld auch liefern zu können?
Man braucht auf jeden Fall eine große mentale Fähigkeit, darin zu bestehen im Profifußball, weil schon viel auf einen einfließt. Mhm. Aber alles gehört so ein bisschen mit dazu. Wenn du ein mega Body hast und leistungsfähig bist, aber eben ein Trainingsweltmeister, habe ich auch schon oft genug erlebt, dann hast du trotzdem keine Chance, wenn du praktisch dann in der Drucksituation, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, versagst oder einfach nicht abliefern kannst. Mir kam einfach gerade so ein Gedanke, wo du die Frage gestellt hast. Für mich war Fußball immer so eine Art Flucht.
Okay.
Also, was heißt Flucht? Aber für mich war immer so Fußball und privat so ganz verschieden. Im Fußball habe ich immer so gewusst, okay, hier weiß ich, was ich machen muss. Hier ist meine Leidenschaft, hier habe ich Spaß, hier habe ich mit meinen Jungs irgendwie zu tun. Und privat war immer so schwierig. Mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter so ein bisschen depressiv. Und hat die Familie zusammengehalten und da war immer ein bisschen schwierig halt in der Jugend. Und trotzdem habe ich mir nie vorstellen können, so von zu Hause wegzugehen, aber ich habe es dann eben relativ früh gemacht, schon mit 15, 16. Und da hat mir dieses Selbstbewusstsein im Privatleben hat mir gefehlt und das habe ich mir eben im Fußball auch aufgeholt.
Okay.
Oder da habe ich genau gewusst, okay, das ist mein Ding und hier weiß ich, was ich machen muss. Und das war für mich dann immer so Zufluchtsort so ein bisschen.
Obwohl du es gerade beschreibst, wie es in der Familie war, hattest du im Fußball die Stärke, das dann zu liefern, was bei dir auf den Punkt gebraucht wurde?
Ja, ich habe auch schon oft mit Freunden darüber geredet. Ich meine, ich habe viele Höhen gehabt, aber ich habe auch extreme Tiefen gehabt. Und ich glaube, das war dieser letzte Step, der wahrscheinlich gefehlt hat, um vielleicht nochmal irgendwie den... ja, so eine, ich will jetzt nicht sagen, Weltkarriere zu machen, aber einfach nochmal, ich sage jetzt mal einfach wie Semih Khedira oder Philipp Lahm, einfach nochmal irgendwie den nächsten Schritt zu tun, wirklich ein großer Spieler zu werden.
Also da meinst du, das war eventuell das, was gefehlt hat, so ein
ja,
bisschen?
Ja, glaube ich schon. So dieses Selbstvertrauen, dieses Urvertrauen. Einfach, was man von Haus aus, von der Kindheit einfach mitbekommt. Hm.
Danke für deine Offenheit. Also ich habe mich auf das Gespräch vorbereitet. Ich weiß auch nicht, wie sie werden, ne? Wie die Personen mir gegenüber da auf die Themen auch eingehen. Also danke, dass du das hier so teilst. Ne? Wir hatten noch ein Vorgespräch, haben auch mal kurz mal deine Spiele angeschaut, ne? Wann du welche Spiele gemacht hast. Und ich biege jetzt einfach mal ein bisschen hier ab, weil das gerade passt. Also du hast laut fußballdaten.de 433 Spiele gemacht. Also das ist alles mit dabei, vom VfB über Valencia bis zur Eintracht. Mhm. Davon 323 hast du in den Jahren 99 bis 2008 gemacht, also in 9 Jahren. Und nochmal 110 in den 7 Jahren danach. Mhm. Was ist denn da passiert 2008? Also ich weiß noch, vergehe nochmal ganz kurz, auch in anderen Momente, Bochum, du hältst den Ball fest. Ne? Die Szene, denke ich mal, die wirst du auch in deinem Leben nicht vergessen, wie alle, die das Spiel gesehen haben.
Ich habe immer drauf angesprochen.
Glaube ich, das so. Alle Freunde wissen noch diese Szene. Ich war damals nicht im Stadion, aber ich habe es im Fernsehen gesehen. Deutscher Meister, die Party hier in der Stadt, ich werde es nie vergessen, 250.000 Menschen. Pokalfinale noch gegen Nürnberg, was leider verloren wurde. Aber dann bist du nach Valencia, eigentlich ein ziemlich cooler Move. Mhm. Aber da, was ist da passiert? Das sieht für mich so ein bisschen, ne, in der Vorbereitung wie so ein kleiner Knick irgendwie.
Ja, es war auf jeden Fall ein Bruch. Es kam halt in ein Umfeld, wo relativ instabil war. Mhm. Der Manager von Valencia war dann weg, als es nach Valencia kam. Wir hatten in der ersten Saison 4 Trainer, haben auch gegen Abstieg gespielt, zwar noch den Pokal geholt mit Koman, aber es war alles andere als irgendwie einfach, weil auch ein Konkurrent, der eigentlich weggehen sollte, aber eine Vereinsikone war mit Canizares, der hat dann nochmal verlängert. Und als erstes Jahr war alles andere als einfach. Und ich habe dann trotzdem gespielt, auch gerade das zweite Halbjahr relativ, war ich dann eigentlich schon Stammtorwart unter Koman. Aber in der neuen Saison kam dann nochmal ein neuer Trainer. Und da mein richtiger Knick war eigentlich, dass ich halt bei der M dabei war, 2008. Und das hat mir schon mal echt die Füße in den Boden und den Füßen weggezogen. Und das hat man dann auch in der Vorbereitung auf die neue Saison gemerkt. Und dann kam ein neuer Torwart und dann war auch klar, die Station Valencia war dann auch vorbei. Also der Trainer hat mich dann auch nicht mehr spielen lassen.
Emery jetzt, ne?
Emery, ja. Ich war überhaupt nicht mehr dabei im Kader und bin dann im Winter nach Hoffenheim. Das war so eigentlich der erste Knick oder das erste mentale Ding, wo es richtig so rausgerissen hat.
Was ich jetzt noch nicht so wusste, deswegen sprechen wir auch, was ich auch nicht so gelesen habe, du sagst, du warst bei der EM dabei und das war...
Nee, ich war nicht dabei.
Genau.
Ich bin nicht nominiert.
Okay.
Also eigentlich war auch so mein Wechsel ins Ausland, einfach so der Next Step gehen, das wollte ich von mir selber auch, einen Horizont öffnen, was Neues erleben. War die Frage, okay, bleibst du immer in Stuttgart oder erlebst du mal was Neues? Klar, war riskant und letztendlich war es einfach ein falscher Zeitpunkt, zu dem Verein zu gehen oder auch vielleicht der falsche Verein einfach.
Es war auch nicht ganz unumstritten hier in Stuttgart, glaube ich. Der Vertrag, das Angebot war da, wurde dann zurückgezogen.
Wie siehst du die Zeit? Ja, 2 Jahre vorher schon mal und du hast ja vorher auch gefragt wegen Schlafen und so, ob ich mal schlafen konnte, wo ich überhaupt nie schlafen konnte. War meine erste Vertrag oder die Vertragsverlängerung vor der Meisterschaft. Ich habe schon nochmal 2 Jahre verlängert, 2,5. Und in den 2-3 Wochen, wo sich das hin und her gezogen hat, das war ein Riesentheater. Und da konnte ich echt nicht schlafen. Also da habe ich auch 3-4 Kilo abgenommen. Und also das war echt eine richtig heftige Zeit.
Weil die Widersprüche in dir so groß waren, ob A oder B die Option?
Ja, es war keine Option. Also jetzt auch direkt da, wo ich sagen konnte, okay, ich unterschreibe dann meinen Vertrag in einem anderen Verein. Ich wusste selber nicht, was ich will. Und der Druck von außen war einfach extrem. Ich saß mit alleine dann auch, ohne Berater, vor Präsident, Sportdirektor. Und das war auch so eine Situation zwischen 2 Trainingseinheiten, obwohl ich nichts gewusst habe da davon. An dem Tag sollte ich mich dann entscheiden. Und es war echt extrem. Draußen haben 10 Kamerateams gewartet und irgendwie, was passiert jetzt heute und so. Und es war schon heftig.
Du hast dann verlängert, ne?
Dann habe ich nochmal 2 Jahre verlängert.
Ja. Da gibt es die Pressekonferenz, wo du deinen Zettel quasi rausholst.
Ja.
Wie war denn wir?
Über dieses alle noch lustig war, zu Recht auch. Aber es war so, ich glaube, ich hatte damals so einen Berater, einen Medienberater, auch einen Freund aus Stuttgart damals und der wollte mich einfach auch schützen. Also da hat man auch gemerkt, okay, ich konnte mit der Situation überhaupt gar nicht umgehen.
Ich würde auch gar nicht sagen, du musst das lustig machen, sondern es war dein Tool, deine Möglichkeit, mit diesem Druck eben, ne, umzugehen. Mit wem hast du dich damals ausgetauscht? Hast du mit Freunden drüber gesprochen? Hast du mit der Familie?
Auch mit Familie, aber auch hauptsächlich mit meinem Berater, mit dem, der halt auch hier war. Und ja, wir haben das, oder er hat das als die beste Option damals mit dem Vorlesen sozusagen. Aber das war einfach nur aus der Unsicherheit raus.
Völlig okay. Ja. Also, Zeit entwickelt sich weiter.
Absolut.
Ja. Was aber im Nachhinein doch ein guter Schritt war, dann beim VfB zu bleiben, weil Meisterschaft, ne? 2-7.
Das stimmt, aber ich habe ja auch im Winter schon entschieden, dann zu gehen vor der Meisterschaft, und da war es ja auch nicht absehbar, dass wir Meister werden. Aber ich glaube, das ist genau, vielleicht deswegen ist es auch so gelaufen, keine Ahnung. Also manchmal läuft es halt wie im Drehbuch und keine Ahnung, ob wir Meister geworden wären, wenn ich irgendwie einen Vierjahresvertrag gehabt hätte oder sowas, keine Ahnung.
Super spannend finde ich, du hast gesagt, du bist zu Valencia gegangen, der Manager, der dich geholt hat, war dann weg. Dann war Flores, Koeman, Emery deine Trainer,
genau.
Canizares, Brito deine Konkurrenten auf der Position. Du bist immer noch auf der Tribüne auch gesessen. Und dann ging es nicht zur EM.
Ja, ich konnte da zum Beispiel, als Emery kam, vorher EM aus, dann kam eine Woche vor der neuen Saison noch Renan Brito und dann hat der Trainer am Spieltag mir gesagt, ich spiele nicht, und da konnte ich überhaupt nicht mit Stress umgehen und dann bin ich auch zu Hause geblieben, und das war auch so ein Punkt für den Trainer, okay, der gehört nicht zum Team und der sondert sich ab, aber das waren einfach viele Bausteine, die halt dazu geführt haben, also viele Nackenschläge auch einfach in so kurzer Zeit, die mich dann auch dazu gebracht haben, also konnte einfach nicht mehr mit dem umgehen, das war schwer.
Du warst dann zu Hause und hast dann dir Gedanken gemacht, wie es weitergeht?
Ja, wie gesagt, ich bin zum ersten Spiel einfach hingegangen ins Stadion, weil ich einfach so enttäuscht war. Und das war halt für den Trainer so ein Ausschlag, okay, den tue ich erstmal aussondieren. Ich wollte dann auch in der Transferperiode wechseln und das war einfach so, okay, einfach too much.
Ja, du hast die Freigabe irgendwann im Winter dann beim Valencia bekommen. Ich wollte noch so Richtung anderen Punkt machen. Die Höchstleistung hast du gebracht in einem Umfeld, was stabil war. Du hast gerade die Vertragsverlängerung angesprochen, wo du allein dann, ne, für den Stand so gesessen bist. Bis dann war eigentlich alles ziemlich safe und cool.
Ja, Stuttgart halt. Stuttgart genau. Zeit. Super Torwarttrainer, super Training. Also es ist auch schon ein wichtiger Baustein gewesen für mich, einfach sich gut zu entwickeln. Gewohntes Umfeld. Ja.
Und die Entscheidung zu Valencia, war das Kopf oder war das Intuition?
Schwierig im Nachhinein, aber es war schon irgendwie so Intuition. Wahrscheinlich soll ich auch erstmal durch ein paar Tiefs gehen, um halt einfach auch zu lernen. Und wahrscheinlich hat mir das als Mensch auf jeden Fall viel gebracht, auch also die Wege danach, auch mal vereinslos zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ohne Verein da stehe. Also es war schon, gab es auch schon heftige Zeiten auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich da noch einsteigen möchte. Ich habe nur noch was ganz anderes, was jetzt hier noch besser passt, ist dein Rekord, den du immer noch hältst, die 884 Minuten ohne Gegentor. Wie war die Zeit? Welche Saison war das? Ich weiß es gar nicht. Weißt du das?
Es war 2-3, 2-4, glaube ich,
okay.
Unter Felix Magath.
Ja.
Also war es topfit, habe ich mich auch so gefühlt. Ja, da habe ich mich echt unüberwindbar sozusagen gefühlt. Mein Team, klar, alleine schafft man es sowieso nicht, aber das Team hat auch super funktioniert. Aber es war so für mich so, okay, schieß halt, oder es kann nichts passieren eigentlich.
Ja, du warst Torwart des Jahres 2004, glaube ich.
Ja, dann musstest du in der ersten.
Ja, genau. Und wie war der Stress da? War das dann, okay, jetzt habe ich, hast du die Minuten gezählt, hast du geschaut, okay, jetzt mache ich das nochmal, dann habe ich Oliver Kahn irgendwie?
Nee, überhaupt nicht, aber man kann sich dem ja nicht entziehen. Also irgendwann fangen alle drumherum an, auch Aufmerksamkeit diesem Thema zu widmen, und dann war es dann irgendwann soweit, und eigentlich war es dann auch so perfekt, wie das erste Tor gefallen ist, war irregulär aus, und dann war das auch mal endlich vergessen und so, aber das hat mir eigentlich mal positiven Stress. Also ich glaube, ich habe jetzt alles erlebt irgendwie, wenn man oben spielt in der Bundesliga, aber auch mal gegen Abstieg, auch mal keinen Verein und so, und ich glaube, alle können sich glücklich schätzen, letztendlich diesen positiven Stress zu erleben. Aber auch klar, die Vereine, die oben sind, die haben auch Stress oder Druck irgendwie, eben auch die Ziele zu erreichen. Trotzdem ist es besser, als wenn du jedes Jahr den Abstieg spielst.
Du hast ja jetzt, wie gesagt, also kein Geheimrezept, du hast kein Tool, wenn du sagst, hey, so jetzt auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Nee, ich hätte gerne alles gehabt. Also damals wahrscheinlich schon, um auch mal wieder runterzukommen oder mich wahrscheinlich zu fokussieren. Aber ich hatte echt kein Rezept, wo ich sagen kann, okay, das hat mir extrem geholfen, dabei wieder irgendwie in die Spur zu kommen. Ich glaube, beim Fußball ist es halt oft so, deine eigene Chance ist, dass man alle 3-4 Tage, wenn man international spielt, oder jede Woche wieder neu diese Herausforderungen hat und es einfach besser machen kann. Also man kann, wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat oder irgendwas, aber nicht so gut lief, hat man eben wieder die Chance, neue, ja, es einfach wieder besser zu machen. Und ich glaube, das gibt es im normalen Berufsleben relativ selten, dass man einfach wieder seine schlechte Performance ummünzen kann in eine gute Performance.
Du hast ein Tool angesprochen, das waren deine Routinen. Die dir geholfen haben. Also hast du immer den gleichen Ablauf dann vor dem Spiel gehabt, am Tag davor und am Tag danach?
Ja, schon. Also ich habe so auch meine Systeme gehabt, aber einfach so, ich habe auch relativ viel um Fußball schon gemacht, was einfach Körperlichkeit angeht, so ein Beweglichkeitssystem, und das hat mir einfach geholfen, mich auch gut zu fühlen, Selbstvertrauen in meinen Körper zu haben. Und wenn ich fit war und beweglich, dann hat mir das einfach viel Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, wenn dann noch diese mentale Komponente dazugekommen wäre, wo man sowieso hat, wenn man sich gut fühlt eigentlich, oder eben auch gut performt, dann glaube ich, es ist einfach oder normal, sag ich mal. Und drauf ankommt es eben, wenn es immer nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist genau das, wo es vielen darum geht oder viele kein Tool haben, wie du das sagst, dann wieder einfach zu sagen, okay, jetzt trainiere ich mir nicht meinen Körper, sondern meinen Geist oder Kopf, um da wieder hinzukommen.
Ja, in den Stressabbau halt auch zu kommen. Ne? Ja. Also sehen wir auch bei euch, wenn ihr gespielt habt, danach auslaufen, ne? Ist ja auch etwas, den Körper wieder, na, wieder runterzufahren. Ich weiß nicht, wann bist du nach dem Champions-League-Spiel, sind ja meistens immer recht spät gewesen, wann bist du da ins Bett, wann hast du da geschlafen?
Unterschiedlich. Also wir sind nochmal mit Valencia nach Hause geflogen, noch von Norwegen, und da waren wir irgendwie okay. 4 oder 5 im Bett. Also es war Ausnahme, aber klar, du schläfst sehr spät und du findest erstmal keinen Schlaf. Das dauert dann schon.
Gut, ja, lass uns nochmal in diesen Punkt einsteigen. Valencia vorbei, November, na, wir sind jetzt in dem November 2008, dann Dezember ging es in Hoffenheim los. Andere Angebote habe ich gelesen, soll es auch gegeben haben. Warum Hoffenheim? Was hat damals den Ausschlag?
Hoffenheim war so Sicherheit für mich. Also Ralf Rangnick Trainer, neues Projekt. Zurück in die Heimat sozusagen. Und das war für mich so sicherer Hafen, jemand damals Erster. Viel Geld im Hintergrund, hohe Ansprüche. Und da wollte ich eigentlich helfen.
Im Nachhinein schreibst du es als eine der unglücklichsten Entscheidungen, dahin zu gehen.
Ja, einfach nur aus dem Grund, wenn man jetzt sieht, von wem ich noch ein Angebot hatte, und die sind danach zweimal Meister geworden, Pokalsieger, haben Champions League-Finale gespielt. Und ja, aber es war einfach so, okay, ich wollte zurück zu mehr Sicherheit, und damals war ja Roman Weidenfeld auch noch, und das wäre vielleicht, wenn das auch nicht funktioniert hätte, wer weiß, was dann passiert. Also kann man nie wissen, aber okay, das passt schon.
Und dann nach dem Jahr warst du auch das erste Mal vereinslos, ne? Nimm es mal mit rein, wie ist das? Du bist in Hoffenheim, hast du entschieden, es geht da nicht mehr weiter? Hat Hoffenheim entschieden, es geht mit dir
weiter? Ja, der Verein, also, aber das war auch so mit Berater, das war ein schwieriges Konstrukt.
Okay.
Und das wird jetzt zu lange dauern und so, aber...
Ja, wir hätten noch Zeit, ne? Also
ja,
ich
ja,
so,
up to you. Das ist aber ein eigenes Thema.
Okay.
Und auf jeden Fall ging es dann weiter und ja, war dann auch erstmal ohne Berater, weil es einfach auch schief gelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Ja, ich bin dann kurz vor knapp sozusagen nach Sporting Lissabon und habe damals dann bei den Kickers mit trainiert, und da habe ich auch einen guten Torwarttrainer kennengelernt, der mittlerweile beim HSV ist, guter Freund, und ja, das war das erste Mal, wo ich so für mich alleine trainiert habe auch, oder dann eben bei den Stuttgarter Kickers.
Weil jetzt, das ist wirklich spannend, du bist in der Situation, du bist eigentlich, ich gucke mal kurz, so Anfang 30, ne? So, wir sind gleich alt, deswegen 30. Eigentlich so Hochzeit des Torwarts, bestes Torwartalter, kommt vielleicht sogar noch und du bist vereinslos. Warst du damals in Stuttgart? Ja, Kickers hast du trainiert, ne? Da jeden Morgen aufzustehen, kannst du da mitnehmen? Wie war das? Was hast du gemacht, um dich mental dahin zu bringen, zu den Kickers zu gehen, um dort dich fit zu halten? Das ist für mich auch, wenn es um negativen Stress geht, ziemlich viel Kopfkino, ne? Wie war das? Was hast du gemacht?
Boah, gute Frage. Also, muss ich kurz...
Klar.
Ja, also, im Grunde sucht man erstmal einen Weg, okay, wo kann man trainieren, wie kann man trainieren? Und habe auch beim VfB angefragt und so, die wollten das dann nicht, auch verständlich so ein bisschen, weil dann ist gleich wieder Unruhe, schwierig, okay. Und dann sucht man einfach nach Möglichkeiten, versucht auch erstmal sich selber irgendwie in Trab zu halten. Weil ich glaube schon, dass Bewegung extrem wichtig ist, einfach auch, um klar zu sein. Weil wenn man, ich kenne das ja schon so auch ein bisschen, diese depressiven Phasen auch. Und ich glaube, wenn man sich dann nicht bewegt und einfach auch so wieder ein Ziel hat, dann wird es immer schwieriger, nochmal ranzukommen. Und einfach wieder auch ins Machen zu kommen. Und ich glaube, das hat mir damals geholfen, dann auch wieder so anzuknüpfen, einfach erstmal auch zu tun. Klar, es ist eine Riesenumstellung, irgendwie dann einmal bei den Kickers zu trainieren, wo man eben anderes gewohnt ist. Aber ich glaube, das hat einen auch, also mir hat es auf jeden Fall wieder viel Demut gelernt, auch dem Sport gegenüber. Jedes Mal, also nach dem ersten Mal, wo ich keinen Verein hatte, bin ich dann nach Lissabon, auch schwierig, keine Aufgabe gehabt, nie Anschluss gefunden. Aber man merkt trotzdem, wie wichtig so eine Kabine ist, wie wichtig es ist, einfach auch in einer Gruppe zu sein. Einfach auch dann wieder das machen zu können, was man praktisch die letzten 10, 15 Jahre praktisch professionell betrieben hat.
Lissabon keinen Anschluss gefunden, weil du wurdest geholt, um was zu machen.
Also, was? Ja, der Rui Patricio hatte damals, der ist ein Nationaltorwart, ich glaube immer noch, und der hatte einfach eine schlechte Phase am Anfang der Saison und der Trainer wollte mich praktisch als Konkurrent dazu holen und habe eigentlich nie gespielt in der Liga. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 UEFA Cup Spiele gemacht und habe dem aber dann auch in der Winterpause gesagt, das bringt ja nichts. Und meine Freundin ist damals, Ex-Freundin ist damals dann praktisch jedes Wochenende nach Lissabon geflogen, ohne zu wissen, ob wir uns jetzt sehen oder nicht. Und ich habe dann praktisch die zweite Jahreshälfte dazu genutzt, um am Wochenende frei zu haben. Also ich habe dem Trainer dann gesagt, hey, wenn ich denn nicht spiele, dann brauche ich auch nicht mehr dabei sein. Und ja, also es war ohne Aufgabe in Lissabon zu sein, war auch nicht wirklich die schönste Zeit, obwohl es da immer Sonne hatte und so, aber wenn man keine Aufgabe hat, kein Streben oder kein Ziel, dann ist es, glaube ich, egal, wo man ist auf der Welt.
Lissabon, jetzt kommen wir ein bisschen zum Thema Schalke, war dann ja auch im Anschluss dann quasi. Du warst auch nochmal dann auch da wieder vereinslos, gell?
Ja, genau.
Und dann war der Fährmann verletzt.
Ja, genau. Okay. Da kamen 2 Sachen dazu, Ralf Rangnick, Burnout. Der hätte mich nie mehr zurückgeholt, auch wenn Ralf, also es hatte ein bisschen Stress mit praktisch Ralf Rangnick in Hoffenheim,
okay.
Sonst hätten sie den Vertrag auch verlängert. Und er war dann auf Schalke Trainer, er wurde praktisch, ist gegangen mit Burnout, dann hat sich noch Ralf Rangnick auch noch verletzt, Kreuzbandriss. Also es waren 2 Umstände, eigentlich total ungewöhnlich, dass sie so eintreten und dadurch bin ich dann praktisch nach Schalke. Wir kommen aber auch erst im Oktober oder November, musste dann auch bei der zweiten Mannschaft erstmal spielen, bei den Profis trainieren und auch erst langsam mich wieder ranarbeiten sozusagen. Und die Zeit davor war auch noch im Vereinslos und da habe ich echt auf dem Dorf trainiert, am Schluss dann bei der Eintracht Frankfurt, bei Armin Fee, den ich dann gefragt habe, weil dieses ganz alleine irgendwie in der Nähe von Pforzheim mit meinem Kumpel Torwarttrainer zu trainieren, jeden Tag, da war ich Tage dabei, da hatte ich keine Kraft einfach mehr. Also das war sehr, sehr schwierig, dann sich immer wieder zu motivieren, einfach so ins Blaue zu trainieren, ohne zu wissen, ob überhaupt noch was kommt. Und ich habe auch in der Phase, fällt mir dann ein, auch Vereine abgesagt. Ich war in Evian in Frankreich und in Herrenwehen zum Beispiel und habe dann aber auch auf meinen Bauch gehört und habe gesagt, okay, was soll ich jetzt hier einen Vertrag unterschreiben und nachher fühlt sich wieder nicht wohl. Ich sitze in Holland oder in Frankreich und Das fand ich auch extrem schwierig, weil eigentlich willst du ja was machen. Eigentlich willst du deinen Job ausüben, aber entscheidest es eigentlich auch wieder für die Einsamkeit.
Und wenn du als im Vorstand trainiert hast, da in der Gegend mit deinem Torwarttrainer, also der hat dich quasi morgens Termin gesagt, hier, Timo.
Also ja, wir haben das ausgemacht, er war ja praktisch beim KSC damals Torwarttrainer und wir haben dann praktisch in seiner freien Zeit trainiert. Also nicht jeden Tag, aber er hat sich dann praktisch dann auch die Zeit genommen, wenn die eben kein Mannschaftstraining hatten, dann mit mir noch zusätzlich zu trainieren.
Sagst du im Nachhinein, das war schon wichtig, da jemanden zu haben, der dir da aus dem, ja, nicht ein Arsch tritt, ist vielleicht falsch gesagt, ne?
Ja,
der motiviert, der motiviert das Wort und die einfach auch einen Rahmen setzt.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Ja, extrem wichtig. Also auch da wieder so ein bisschen Routine zu haben, Termine auszumachen, auch ja, einfach wieder ins Machen zu kommen, weil ich glaube, also mir fällt es extrem schwer, heute immer noch so diese Selbstdisziplin. Ich bin niemand, der jetzt zum Beispiel alleine zu Hause trainiert, relativ selten, oder was macht, sondern ich brauche irgendwie so eine Gruppe um mich rum. Ich mache viel Yoga und ich gehe lieber in Kurse zum Beispiel, als zu Hause irgendwas zu machen. Und ich glaube, dieser Rahmen ist extrem wichtig für die meisten.
Super. Da nochmal auch, ja, wichtig zu verstehen, wie hast du dich da eben, was hast du dir für ein Netzwerk gebaut, ne, um da nicht eben in ein Loch reinzufallen, sondern um den Anschluss zu halten? Weil du bist dann bei Schalke gewesen, hast Champions League gespielt. Was war das für ein Gefühl, auf einmal wieder die Nummer 1 zu sein auf Schalke? Krasse Stimmung auch da in dem Verein wahrscheinlich immer. Nimm es mal ein bisschen mit.
Klar, also ich war echt nochmal froh und hätte nie gedacht, dass ich dann auch nochmal zu so einem Club komme. Also es war eine mega Möglichkeit für mich dann nochmal, da einen Schalke-Anschluss zu bekommen und da auch nochmal die Chance haben zu spielen. Es war auch so ein Auf und Ab, Verletzungen, andere waren verletzt. Ich war Stammtorwart, habe mich dann wieder verletzt, immer wieder rankämpfen. Ja, aber so ein Spiegelbild praktisch so der letzten Jahre dann. Aber es war nochmal auf jeden Fall toll. Mein Sohn wurde da geboren und es war auf jeden Fall nochmal eine richtig gute Zeit.
Wie war das für dich, die Situation dort mit Fährmann und mit dem? Du bist ja auch dann älter geworden in der Zeit, ne? Logisch. Hast du da irgendwie anders gelebt? Hast du eine andere Einstellung zu dem Sport gehabt? War das für dich leichter, wie du vorhin beschrieben hast? Vor dem Spiel war es furchtbar, ne? Mit dem Stress eigentlich. Im Spiel wusstest du, was du machen musst. Danach auch, aber hast du da so eine Entwicklung gesehen von deiner Jugend beim VfB, erste Bundesligaspiel, bis dann Champions League bei Schalke für dich?
Ja, klar. Also ich habe jetzt zwischendrin schon noch auch Länderspiele gemacht und beim VfB auch nochmal, wir haben ja auch hier Champions League gespielt und so. Klar. Und klar, mit jedem Spiel lernst du mehr dazu, kriegst mehr Routine, wächst in eine ganz andere Rolle rein, als wenn du irgendwie mit 20 am Anfang stehst. Aber klar, das ist auch ein besonderer Verein und haben ein Kind bekommen praktisch. Das gibt ja auch nochmal eine andere Sichtweise aufs Leben und du kennst es selber.
Ja.
Da kommt man auch mal heim und wenn man die Kids sieht oder den Kleinen, dann ist alles andere verflogen. Ich glaube, das gibt schon nochmal eine andere Perspektive aufs Leben und klar will man wahrscheinlich mit heutiger Sicht genauso, wenn ich es gewusst hätte, mit meinem Wissen, hätte ich es damals angewendet, wäre wahrscheinlich vieles anders gelaufen, aber ich glaube, so muss jeder seine Erfahrung einfach machen im Leben und wie er eben mit bestimmten Situationen umgeht oder auch mit Stress.
Bei Schalke, ich schalte nochmal in der Situation ein, auch November, 6. November 2013, du bist im Tor.
So gut informiert, Wahnsinn.
Stamford Bridge. Da war ich auch schon, habe ich das Spiel angeschaut. Du bist im Tor, 31. Minute, Eto'o läuft auf dich zu.
Ja.
Was war da?
Zu spät. Ein Gedanke zu viel.
Welchen Gedanken hast du dir da zu viel gemacht? Also es klingt so ein bisschen, Fokus, spielst einfach, lässt laufen, ne? Und dann kommst du ins Denken.
Vor allem, das war ja so ein Ding, ich habe überragend gehalten in dem Spiel, bis zu dem und auch danach. Also ist nicht mehr wirklich was passiert. Aber davor habe ich ein paar mega Szenen gehabt. Und dann kommt diese Szene. Und ich weiß noch, Aogo hat sich angeboten, ist wieder, da ist erst weggelaufen, hat sich angeboten. Und dann habe ich überlegt, spiele ich ihn nicht. Und dann wollte ich ihn wegschlagen, dann war es schon zu spät. Und das war der eine Gedanke zu viel. Und keine Ahnung, warum das überhaupt passiert ist. Ist mir vorher nicht passiert, danach auch nicht mehr. Aber klar, das war so. entscheidender Punkt. Und, aber auch da kann mich nicht auswechseln lassen. Also du musst ja weitermachen. Ja,
logisch.
Also das ist extrem, gerade beim Fußballer kannst du nicht sagen, okay, das war's, ich hör auf. Sondern du musst einfach auch wieder versuchen, dann weiterzumachen. Aber es ist schon eine Extremsituation.
Deswegen will ich auch in dem Podcast mit Profisportlern reden, weil das ist genau der entscheidende Punkt, wenn es in der normalen Arbeitswelt, sag ich mal, jemandem nicht gut geht, du machst einen riesen Fehler bei der Arbeit, Projekt in Sand oder passiert irgendwas. Du kannst aus der Situation rausgehen, du kannst nach Hause fahren, du kannst dich krank schreiben lassen, du kannst einfach mal nicht da sein, was auch gut ist, wenn es einem nicht gut geht, aber dort 31. Minute, 0-0 bis dahin, dann 0-1, du machst weiter, Anstoß wieder, ne, für euch, du gehst ins Tor. Wie, dann geht es die ganze Nummer ja wieder los, sie greifen wieder an. Wie bleibst du denn da so cool? Das ist doch für mich ist es unverständlich.
Nicht, dass es cool ist, sondern dass man einfach, man hat keine andere Option.
Okay.
Also ich glaube, das ist es einfach. Du musst einfach, weil wenn du es jetzt in der Situation auswechseln lässt oder sagst, okay, oder sag ich mal in Anführungszeichen auch daran zerbrichst und die nächsten 2-3 Situationen gehen auch in die Hose, dann ist es halt im Profisport so, du bist halt verbrannt und dann kommt da der Nächste, dann kriegst du vielleicht nochmal ein paar Chancen, aber dann ist es halt ganz schnell rum. Und weil einfach so viel Nachfrage, sag ich jetzt mal, ist und dann einfach der nächste Torwart kommt oder der nächste Spieler. Ich glaube, viel schwieriger ist es, wenn es dir privat nicht gut geht.
Okay.
Das habe ich auch schon erlebt, das ist mir gerade eingefallen, als du so ein bisschen darüber gesprochen hast und dann performen musst. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Wenn es dir so von Grund auf nicht gut geht, keine Ahnung, Stress oder Liebeskummer oder. Und dann musst du irgendwie abliefern. Ich glaube, das ist noch was ganz anderes. Also ich glaube, das ist viel schwieriger, als wenn du jetzt so einen Fehler machst. Okay, jeder hat schon einen Fehler gemacht. Aber ich glaube, das ist nochmal viel schwerer.
Super spannend, also es ist für dich leichter zu verarbeiten, wenn du ein Eto'o anschießt, Millionen schauen zu, als wenn du privat eine Situation für dich nicht klären konntest. Und deswegen,
ja, im Endeffekt weiß das auch niemand, aber das ist für einen, glaube ich, einfacher zu verkraften, wenn man jetzt so ein, okay, es war für jeden sichtbar, klar, Scheiße gebaut, weiter geht's. Ist eben schon mal passiert. Und interessant wäre auch, wie Oliver Kahn zum Beispiel sein Fehler 2-2, was danach in ihm vorging. Ich meine, das ist auch, es bleibt einfach haften an jemanden. Genauso wie eine Pressekonferenz bei mir haften bleibt und dann Eto'o-Fehler oder sowas. Und ich glaube, nur Menschen können es halt nicht einsehen oder haben keine Einsicht darin, wenn es halt jemandem vom Grund auf schlecht geht. Und man deswegen halt vielleicht nicht so abliefern kann. Ich glaube, das ist für einen selber auch relativ schwer.
Deswegen sprechen wir heute, weil genau das mich fasziniert. Es gibt Situationen wie die PK, wie das Eto'o-Thema oder was anderes. Aber du hast trotzdem immer weitergemacht, ne? Das ist ja das, worum es angeht. Also einmal mehr aufzustehen, wie du hingefallen bist. Und diese Mentalität, die macht ja, glaube ich, einen Leistungssportler auch aus. Und die Analogie auf das normale Leben zu übertragen, ist das, was wesentlich ist, ne? Zu gucken, wo kann ich mir bei Vorbildern was abschauen? Wie haben die das gemacht? Um dann im eigenen Leben diesen Schritt zu gehen, nochmal zu sagen, ja, ich habe das Projekt in den Sand gesetzt. Ich habe das und das schlecht gemacht. Passiert. Weiter. Nicht auswechseln lassen, sondern weiter geht's.
Ja, ich glaube, es kommt einfach, man muss es machen. Also, wer nichts macht irgendwie, der bleibt immer auf seinem Level, sage ich mal so. Aber wenn man irgendwie weiterkommen will, man muss einfach seine Grenzen austesten und auch mal die Grenzen einfach, um die Grenzen einfach auch zu erweitern. Also nur so geht's, glaube ich, wenn man irgendwie auch einen Anspruch an sich selber hat oder neue Dinge lernen will. Ich meine, wir sind in der Schule, wir machen Ausbildung da tagtäglich, auch im Beruf kommen neue Dinge auf einen zu eventuell. Und wenn ich jetzt sage, schwierig, will ich es erstmal nicht machen, dann bleibst du halt einfach stehen. Und das ist, glaube ich, so die Quintessenz, dass man einfach auch machen muss, auch mal, wenn es irgendwie in den Sand geht.
Bevor wir noch auf das Thema kommen, was du heute machst, habe noch eine Frage. Da sind wir jetzt ein bisschen anders abgebogen im Interview. Aber mich interessiert nochmal so die WM 2006. Du warst der Teil der Mannschaft. Dortmund, Halbfinale gegen Italien. Ich weiß, wo ich war, ziemlich genau. Ich weiß, wo ich es mir danach ging auf dem Schlossplatz. Aber wie ging es dir, wie ging es der Mannschaft in der Kabine und wie habt ihr euch überhaupt wieder irgendwie motiviert gekriegt, um dann hier in Stuttgart und in Platz 3 die Beine bewegen zu können?
Ach, das ging, was heißt relativ schnell, aber klar, das war erstmal wie so Stecker gezogen. Mhm. Ich glaube, im ganzen Land war das so, okay, geht eigentlich gar nicht, dass wir jetzt ausscheiden. Mhm. Aber dann ging es relativ schnell, wir haben dann auch gar nicht mehr trainiert. Wir haben, weißt du, wir haben Hockey gespielt mit irgendwelchen, wir waren ja in Berlin, mhm, und haben da dann andere Sportarten gemacht, haben uns schon klar ein bisschen fit gehalten, aber das war dann so. Mir fällt Per Mertesacker ein, der dann auch gesagt hat, er war froh, dass es vorbei war. Die WM 2006, okay, als wir dann ausgeschieden sind, weil das ist dann schon nochmal ein ganz anderer Druck, so eine WM zu spielen. Das war schon extrem, das so mitzukriegen. Da ist halt jeder Zweikampf, da geht es irgendwie so gefühlt ums Leben auf dem Platz. Argentinien, das war Wahnsinn, ja, zum Beispiel das Spiel. Und ich glaube, das ist schon mal ganz anders, als wenn du jetzt nochmal das Bundesligaspiel hast. Und ja, letztendlich waren wir dann auch gelöst bei dem Spiel Platz 3 und 4, das war einfach der Spaß im Vordergrund. Da konnte jeder nochmal spielen und auch nochmal zeigen, einen guten Abschluss zu haben. Jürgen Klinsmann hat das schon nochmal dann gut gemacht, uns auch zu motivieren, einfach einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und ich glaube generell, die ganze WM hat nochmal so viel Euphorie im Land bewirkt und man konnte wieder irgendwie, es war das erste Mal, glaube ich, in der Nachkriegszeit, dass man wieder stolz sein konnte, ein Deutscher zu sein. Und ja, letztendlich waren wir da schon immer motiviert, einen guten Abschluss zu haben.
Ja, es war eine krasse Zeit, das hat in Stuttgart damals, ja, gelernt. Also hier, das war Ausnahmezustand. Vier Wochen Sonnenschein,
genau,
gefühlt, ja, und
also echt top.
Und die Situation, WM, Stress, du hast gerade gesagt, als ob es um Leben und Tod ging, so ein Zweikampf. Habt ihr da anders?
Das war schon mal ganz andere Intensität. Also, so ein K.O.-Spiel ist halt nochmal einfach was komplett anderes, auch Champions League und so, wenn es dann zum Halbfinale geht, Viertelfinale. Ich glaube, wenn man da die Spiele ganz nochmal intensiver beobachtet, da geht es halt nochmal um was ganz anderes. Oder jetzt so Bundesliga-Endspurt. Das ist einfach eine ganz andere Intensität, weil man weiß, okay, der Druck ist so hoch oder jetzt ist einfach so eine Entscheidung, entweder oder. Mhm. Und da geht man, glaube ich, nochmal ganz anders zu Werke mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit, mit einer ganz anderen Konzentration.
Aber mental war das auch, also ihr habt trainiert, ne, jetzt waren bei der WM 2006, das war jetzt nicht jemand, das dann da mental viel gemacht wurde, außer dass der Jürgen Klinsmann da mit euch eingeschworen hat.
Hans-Dieter Herrmann, Psychologe, Heidelberg ansässig, der war schon immer im Team dabei, da haben uns immer so progressive Entspannung gemacht oder auch mal einzelne Sitzungen und so, aber das war jetzt kein tagtäglicher Inhalt für uns.
Okay. Rückblickend betrachtet jetzt auf die Fußballkarriere, du hast dann 2016 aufgehört, ne? 2015 bei der Eintracht noch gespielt.
Ja, 2016 habe ich so praktisch meine Karriere offiziell verkündet, dass ich aufhöre, weil ich bin 2015 an der Hüfte arthroskopiert worden und dann habe ich eigentlich nur gedacht, okay, Abschluss Amerika wäre eigentlich ganz cool gewesen und wollte dann mit der Familie hin. Das hat dann auch, meine Reha hat eigentlich ewig gedauert, weil der Arzt sagte 3-4 Monate, da waren es 6, 7, 8 und dann war klar für mich, okay, das war's und das hat es mir aber auch einfacher gemacht aufzuhören. Weil zu wissen, es funktioniert doch nicht, weil es einfacher ist, wenn du irgendwie so dem nachhäschelst und irgendwie nochmal weitermachen willst.
Also klarer Cut war da.
Ja, also durch die Reha-Phase war es so schleichend, der Prozess, aber dann auch zu sagen, okay, es funktioniert nicht mehr und das war's jetzt.
Was waren so die Momente, wenn wir noch an Stress denken, spontan, ganz spontan, was fällt dir ein, wo hast du am positivsten, wo hast du so aufgeladen warst, also geil, auch dieser Stress zu erleben und wo du denkst, den Tag in meinem Leben würde ich gern streichen. Hast du da was?
Gegen Cottbus, letztes Heimspiel. Mhm. Das ist auch nochmal, also es war heftig, es war ein wunderschöner Tag, aber da war es so positiver Stress hoch 1000 irgendwie. Mhm. Das ist auch so ein Entscheidungsspiel. Also entweder du wirst Meister heute oder nicht. Mhm. Das war schon extrem. Negativ, also ein Eto-Ding kann man sich auf jeden Fall sparen. Mhm. Aber ist, ja, negativ noch. Ich glaube eher so, also ich habe jetzt nicht den Tag, aber ich glaube mehr Diplomatie früher hätten mir auf jeden Fall geholfen in manchen Situationen und auch dann einfach, ich war immer jemand, der wollte auch andere voranbringen, hat aber mal Sachen angestoßen oder auch mal kommuniziert in schwierigen, da ein Trainer oder ein Manager auch mal und so, und ich glaube, das kam nie gut an und da glaube ich, hätte mir so ein bisschen mehr Diplomatie und Feingefühl geholfen, halt auch zum Beispiel einen neuen Vertrag in Hoffenheim zu kriegen und dann nicht einfach mehr einzugliedern und so. Aber ich glaube, in vielen Situationen wollte ich einfach zu viel. Habe nicht den richtigen Weg gefunden, da zu kommunizieren. Ich glaube, das so hat mir insgesamt ein bisschen besser geholfen.
Super, mega spannend. Lass mal kurz so, wie lebst du heute? Was machst du heute? Wie gehst du heute mit Stress um? Einfach so.
Ich bin bei TaylorMade, sind eine Live-Kommunikation und wir machen auch viel Sportsponsoring. Und da sind wir Hauptsponsor vom VfB. Wir sind die Lead-Agentur vom Hauptsponsor vom VfB, genau. Und machen viel im Sport und das war so mein Anker einfach. Sportbusiness, einfach so mal hinter die Kulissen zu schauen auf der anderen Seite, was ist denn alles drumherum oder was muss denn alles organisiert werden und so. Ich veranstalte ein eigenes Yoga-Festival mit einem Yoga-Studio, das ist jetzt auch wieder im Januar in der Karl-Benz Arena in Stuttgart. Bin bei STELP, eine Hilfsorganisation für Notleidende in Stuttgart, versuche da mein Netzwerk mit reinzubringen und viele verschiedene Optionen. Für den VfB mache ich ein paar Termine. Also es wird nicht langweilig.
Zum Thema Yoga, wie bist du da hingekommen? Schon während der Profikarriere oder
danach? Ja, Profikarriere habe ich ein anderes System gemacht. Es war sehr speziell mit Geräten und Trainer. Gyrotonic heißt das, kannst du mal googeln. Das ist relativ speziell, aber es hat auch ein ungarischer Tänzer entdeckt. Und Fußballer wollen ja immer nur pumpen und Kraft, aber vergessen ihre Mobilität leider und verletzen sich dadurch häufig. Deswegen war es schon immer so, habe ich in meiner Karriere auch schon mal geguckt, was gibt's. 2006 war ja auch der Patrick Broom dabei aus München, der kam über Klinsmann, Yoga-Lehrer. Das war so mein erster Kontakt, aber ich habe nach meiner Karriere auch irgendwas Einfaches gesucht, wo ich mich einfach wieder mehr in die Balance finde, einfach meinen Körper wieder ein bisschen geschmeidiger bekommen will und weil dann doch relativ viel hängen bleibt und der Körper halt einfach geschunden ist nach so langer Zeit. Und so meine neue Leidenschaft. Ich bin auch nett. Vegan ist ja immer so ein bisschen mit kritisch beäugt, aber ich versuche schon so, das ist so meine Lebenseinstellung. Also ich bin nicht komplett vegan, aber schon hauptsächlich und mache viel Yoga und das ist so meine neue Leidenschaft.
Würdest du Sachen früher anfangen, rückwärts betrachtet? Also in die Karriere mit reinnehmen, also Richtung Yoga?
Auf jeden Fall.
Ja.
Das kann ich nur jedem empfehlen.
Was macht das mit dir? Also warum sagst du, du kannst es empfehlen? Was macht Yoga? Was macht es für dich aus?
Also ich glaube, ich habe ja vorher schon mal gesagt, wenn du körperlich frei fühlst, glaube ich, funktioniert dein Geist auch viel besser. Als wenn du immer irgendwie so eingeklemmt bist, hast du vielleicht auch mentale Blockaden. Ich glaube, das kann man schon so eins zu eins sagen. Je freier man körperlich ist, desto besser funktioniert der Geist. Klar hat man immer noch seine Gedanken oder negativen Phasen, aber das hilft auf jeden Fall sehr, sich mental zu reinigen auf jeden Fall und da auch auf sich zu fokussieren, auf der Matte. Du hast ja niemand anders als nur dein Körper und die Matte sozusagen. Und ich erlebe das ja selbst in den Yoga-Studios, die Kurse sind meistens voll, die Menschen suchen danach und es sind halt mehr so auf diesem. Natürlich gibt es viele Fitnessstudios auch, es wird immer mehr, aber die Leute suchen, glaube ich, nach Entspannung auch, obwohl Yoga auch sehr fordernd sein kann, aber das hilft auf jeden Fall, sehr später so in Balance zu bringen, so generell einfach so dieses ganze, das ganze Korsett einfach wieder in Ordnung zu bringen.
Also es ist für dich auch ein Weg, mit Stress umzugehen quasi, also mit...
Auf jeden Fall.
Für dich in die Balance, du hast ja schon gesagt, in Balance zu kommen, du hast vorhin im Gespräch auch gesagt... Die Zeit, wo du die 884 Minuten ohne Gegentor warst, du warst körperlich einfach fit, du warst, kommt halt her, ich halte das Ding eh. Du warst mental einfach super in der Balance.
Also klar, Felix Magath-Schule, hart.
Okay.
Aber da hatte ich echt einen guten Ausgleich mit einem Chaga Tonic. Das habe ich jeden Tag damals gemacht und es war einfach beweglich, aber auch kraftvoll. Und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und deswegen würde ich jedem Jugendspieler empfehlen, einfach viel mehr Beweglichkeit zu machen. Ob das jetzt Yoga ist oder Mobility Training, es gibt ja verschiedene Formen, da einfach viel mehr Fokus drauf zu setzen. Aber auch Ernährung, glaube ich, spielt eine große Rolle. Wie Darmgesundheit habe ich heute Morgen erst wieder in dem Bericht gelesen und so. Wenn der Knie wehtut, ist es meistens auch manchmal nicht nur das Knie, sondern der ganze Körper hängt halt mit allem irgendwie zusammen. Deine Gefühle hängen mit chemischen Dingen im Körper zusammen. Ich bin kein Experte, wie was zusammenhängt, aber für mich ist es eigentlich logisch, dass alles irgendwie zusammenspielt. Und deswegen sollte man sehr viel Wert auf seine Gesundheit einfach legen. Ob das jetzt die mentale Gesundheit ist, auf seinen Darm, auf Beweglichkeit und ich glaube, das kommt alles so mit rein.
Also dein Tipp jetzt an, wenn jetzt hier auch junge Profis irgendwie zuhören oder Fußballer, die in deinen Fußstapfen treten wollen, da schon, achte mehr auf die Signale von deinem Körper, die er dir so sendet.
Auf jeden Fall.
Also heißt, Kopfschmerzen muss nicht unbedingt die Aspirin sein, sondern kann auch ein ganz, also die Hilfe, sondern kann auch einen ganz anderen Grund haben. Ja.
Auf jeden Fall, also Osteopathie ist auch so ein Stichwort, wenn ich bei meinem Osteopathen bin, immer noch. Der behandelt mich am kleinen Zeh und ich spüre es in der Schulter. Mhm. Also so ist es einfach und für mich ist das kein Hokuspokus, ne? Weil ich genau weiß oder ich spüre es an meinem eigenen Körper, wo was hinzieht. Und so ist es einfach auch, man sagt im Yoga zum Beispiel, die Hüfte steht für deine Emotionen oder sind deine Emotionen gespeichert. Und ich glaube, ich habe das selber schon oft gemacht, wenn man dann die Hüfte öffnet, dann kommen einfach viele Emotionen auch zum Tageslicht. Mhm. Und so hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und ich glaube, das ist eben viel wichtiger, als irgendwie nochmal mehr Muskulatur sich anzuschaffen und vielleicht auch schwerer zu werden oder blockiert zu sein.
Also der Mensch, der ist bei mir, sagen wir, geht von mir am meisten aus, am meisten am genauesten. Ich habe viel durch Schmerz erfahren müssen. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, Lust auf was Neues, sondern ich muss halt mal...
Funktioniert halt
so. Genau, Lust oder halt Schmerz. Mir hat der Weg gebraucht, bis ich 34 war. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich so nicht weiter. Und lebe jetzt anders. Wie, gabst du da auch den Punkt, bei dem du sagtest, okay, jetzt muss ich was anders machen? Oder war das...
Ja, ich habe damals mit Charles Tony angefangen, komme mit Pablo Thiem, die Aufstellung vorher gezeigt, ein Mitspieler gewesen, Anfang meiner Karriere in Stuttgart. Und ich hatte Rückenschmerzen. Okay. Und dann hat er mich zum Charles Tony mitgenommen und hat gesagt, komm, mach das mal. Und ich so, was ist das? Irgendwelche Holzgeräte, wo Scheiben dran sind. So wie jeder Junge hat es, Brauer hat. So ein Quatsch. Und dann wurden die Rückenschmerzen dann schlimmer und schlimmer und dann hat man angefangen damit. Also so ist es immer. Es muss immer erst was passieren und dann reagiert man.
Ja, deswegen hoffe ich ja, dass auch durch so einen Podcast und das Gespräch mit dir einfach Leute
vorher was machen,
weil es kann uns super viel ersparen.
Klar, Prävention, also ist extrem wichtig, egal ob man jetzt beim Fußballverein ist oder im Privatleben. Man soll vorher was tun, bevor es eben erst zu spät ist.
Ja, wir nähern uns also in der Stunde. Ich habe zwei Fragen zum Abschluss. Eine so ein bisschen allgemeiner. Was wünschst du dir, wie über Stress, Burnout, Depressionen, das ganze Thema in Zukunft auch vielleicht medial berichtet wird oder wie wir zwischenmenschlich damit umgehen? Hast du da eine Idee dazu? Was ist so deine Vorstellung?
Ein Schlagwort, das mir einfällt, wäre Mitgefühl. Jeder hat sein Thema, jeder hat seine Geschichte zu tragen und einfach nicht zu bewerten, glaube ich. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Man kann nie hinter die Kulissen schauen, in den Kopf des anderen. Und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, da eine gewisse Akzeptanz an den Tag zu legen. Nur so kann man aufklären, nur so kann man, glaube ich, auch aus dieser Bewertungsschiene rauskommen und einfach auch Verständnis zeigen. Auch von Chefs oder Verantwortlichen, die über einem stehen. Ja, einfach diesen Druck nicht weiterzugeben, glaube ich, ist oft irgendwie auch so relativ wichtig.
Letzte Frage. Stell dir vor, Stress hätte eine Farbe. Welche Farbe wäre das?
Wahrscheinlich rot, fällt mir ein.
Ja? Wie kommst du auf rot?
Keine Ahnung. Erst habe ich gedacht, also ganz spontan war gelb irgendwie.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, Rot irgendwie. Ja. Rot ist halt so irgendwie Feuer und ja, die zwei Farben fangen ja an. Keine Ahnung warum.
Darum geht es auch nicht. Genau, darum einfach die Frage, ich möchte jedem stellen, weil ich finde es interessant, einfach zu gucken, was macht bei der Frage bei den Menschen Klick, was ist da der Grund? Rot und Gelb. Super. Ja. Wir können noch ewig weiter quatschen. Ich möchte trotzdem auch nochmal herzlich bedanken für deine Zeit, Timo.
Gerne, gerne.
Hat super Spaß gemacht, dass du da auch wirklich ins Detail mit mir eingestiegen bist.
Für mich ist auch immer interessant, was dann so von mir selber rauskommt, worüber man dann nochmal redet.
Ja, wir haben uns wenig vorher ausgetauscht, ne? Ja. Einfach ein paar Fragen und Vorgespräch. Nee. Timo, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier.
Gerne, gerne.
Dir weiterhin alles Gute. Wenn ihr Timo quasi folgen wollt auf Instagram, ist er aktiv, da könnt ihr ihn finden, was er alles so macht, Yoga-Festivals, Stelp
und so. Schau, dann noch ein Post rein, 20 Jahre danach.
Genau,
sehr gut. Danke dir.
Gerne. Timo, alles Gute und ja, bis bald mal wieder. Ciao, ciao.